herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich freue mich heute riesig, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast und es geht heute um das Thema, warum Frauen und Mütter schlechter schlafen. Mein besonderer Gast ist Susanne Mirau. Sie ist mehrfache berühmte Spiegel-Bestseller-Autorin, Diplompädagogin und Familienbegleiterin. Wer kennt Susanne nicht? Ich freue mich riesig, sie heute das erste Mal persönlich kennenzulernen. Wir sehen uns hier gerade auch über Video, für alle, die gerade das Video nicht sehen können. Und sie hat gerade eben ein ganz wertvolles neues Buch geschrieben. Das Buch heißt Das Schlafbuch für die ganze Familie. Liebe Susanne, für alle, ich glaube es sind wenige, nur vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Also mein Name ist Susanne Mirau, ich bin Diplompädagogin, Familienbegleiterin, Geburtsvorbereiterin und habe ganz, ganz viel in der Elternberatung in den letzten 20 Jahren gearbeitet und habe irgendwann angefangen zu bloggen auf Geborgen wachsen und dann Bücher zu schreiben.
Ja, man findet ja auch ganz viel wertvolle Inhalte auf deinem Instagram-Account und deine Bücher habe ich alle verschlungen, Susanne. Bin großer Fan. Ja, und freue mich, dass wir heute... Wir haben gerade vorab uns entspannt nochmal über das Thema Medien und Schlafen auch unterhalten. Also auch das wird heute Bestandteil der Podcast-Folge sein. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir erstmal über das Thema sprechen. Warum schlafen denn eigentlich Mütter oder Frauen schlechter? Weil das ist ja ein Grund, warum du auch, glaube ich, dieses Buch geschrieben hast, weil du ja auch immer die Mütter im Fokus deiner Arbeit hast, oder?
Genau. Also ich wurde gefragt, ob ich nicht ein Buch übers Schlafen schreiben könnte. Und ich habe gesagt, aber es gibt ja schon wirklich tolle Bücher übers Schlafen. Ne? Also von ganz vielen, die halt schon über das Schlafen geschrieben haben. Ne? Und immer mit dem Fokus besonders eben auf Baby- und Kinderschlaf. Und das ist auch super wichtig, finde ich, dass wir das in den letzten Jahren viel mehr in den Blick genommen haben. Was brauchen eigentlich Kinder, damit sie gut schlafen können? Und warum schlafen sie so, wie sie schlafen? Und dann habe ich darüber nachgedacht, ich brauche jetzt nicht ein Buch, was eigentlich das alles wiederholt, was schon da ist, weil die sind toll, die anderen Bücher. Mhm. Und dann habe ich aber nochmal recherchiert, aber was ist denn eigentlich mit den Eltern? Die kommen oft zu kurz in dieser Betrachtung nämlich und ganz besonders eben die Mütter, weil es zeigt sich, dass halt insbesondere Mütter viel mehr unter Schlafmangel leiden, wenn sie halt Kinder haben. Und vielleicht kennst du das ja auch, ne, wenn Eltern so in die Beratung kommen und dann sagen sie, oh, mein Kind schläft so schlecht und dann meinen sie aber eigentlich, ich schlafe schlecht, weil mein Kind so schlecht schläft. Genau, und dann hinzugucken, also was kann man überhaupt am Schlaf ändern? Kann man was ändern? Und was macht es aus, dass eben insbesondere die Mütter so schlecht schlafen?
Ja, und was hat deine Recherche ergeben? Jetzt bin ich ganz gespannt, weil kurz vorab eine kleine Anekdote. Ich habe vorhin mit einer Freundin telefoniert, die so meinte, ich freue mich schon so auf die Podcast-Folge. Also es ist ja nachts so, wenn unsere Tochter meinen Mann mit den Füßen tritt, dann schläft er einfach weiter und spürt gar nichts. Und wenn sie mich nur einmal berührt, werde ich sofort wach.
Genau, das ist es nämlich. Ne? Also genau dieses Thema ist es. Wir haben einfach eine höhere Erwartungshaltung, dass Mütter sich nachts kümmern. Ne? Also generell ist es ja so, dass eben erwartet wird, dass Mütter mehr Care-Arbeit übernehmen oder dass auch gedacht wird, dass sie da irgendwie begabt dafür wären, von Natur aus dafür vorgesehen. Na, aber wir wissen ja jetzt aus ganz viel Forschung der Neurowissenschaften, dass es überhaupt nicht stimmt, ne? Sondern dass ja dieses ganze Umsorgen wird ja einfach gelernt. Ja? Und das Problem ist, dass eben die Mütter mehr lernen von Anfang an. Ne? Also es ist ja schon, ne, wie gehen Kinder mit Spielzeug um, wer spielt mit was, ne, auch das Beruhigen, ne, wenn die halt schon anfangen, so kleine Babys im Arm zu halten und damit zu spielen, das ist so dieses typische Wippen, ne? Das ist ja so kulturübergreifend, auf den Arm nehmen und wippen, Beruhigung und so. Und das lernen halt schon viel früher. Und dann in der Nacht, ne, wie bei deiner Freundin, ist es so, dass es Untersuchungen gibt, dass der Mandelkern, ne, dieses Zentrum dafür Gefahren, das ist, wenn wir wissen, wir sind für andere zuständig, dann schlafen wir mit einem sogenannten geöffneten Mandelkern. Und das heißt, dass wir bei jedem Piep wach werden. Ja, dass wir denken, oh, das Kind, hier, so. Ne?
Geht ja schon wahrscheinlich los, oder? Dann in der Stillzeit, wenn gerade die Mama so im ersten Jahr, in dem sie vielleicht dann noch stillt, auch nachts zuständig ist, dann ist es wahrscheinlich auch etwas, was sich so einschleicht, dass auch vielleicht dieser Glaubenssatz noch mit entsteht, ich trage nachts die Verantwortung.
Genau. Ja, ne? Und dieser Glaubenssatz, also das Glaubenssätze bewirken ja tatsächlich was in unserem Gehirn. Ne? Ja. Also, dass wir halt anders denken und so ist das dann, dass wir uns zuständig fühlen. Und dass, wenn wir uns nicht zuständig fühlen, ne, wie dann eben der Partner, dass man dann halt einfach durchschläft. Und die Untersuchungen zeigen eben, wenn diese Rollen geändert werden, also ganz bewusst geändert werden und dass dann die andere Person, also der andere Elternteil, auch wach werden kann. Ja, also dass es wirklich keine Frage des Geschlechts ist, sondern des Gefühls, bin ich zuständig oder bin ich nicht.
Ah, das finde ich jetzt ganz spannend, weil wenn man jetzt so die Väter fragen würde, die vielleicht ja auch sagen, ja, ich mache auch ganz oft die Einschlafbegleitung und ich bin da vielleicht einfach entspannt. Also wenn ich jetzt gerade so daran denke, höre ich schon so ein paar Väter in meinem Ohr, ja. Das finde ich ja wirklich sehr interessant, weil es hat dann einfach was mit dieser Rollenverteilung zu tun. Ja.
Mhm. Genau, ne? Und wie man das eben so verinnerlicht. Also ich finde es immer so spannend, da zu gucken. Und das machst du ja auch ganz viel, ne, mit diesen Glaubenssätzen. Was steht eigentlich dahinter? Und dann zu sehen, dass das wirklich etwas im Gehirn macht, diese Glaubenssätze, die wir so verinnerlichen, die wir aufnehmen.
Und das finde ich auch gerade ganz spannend, dass du das gerade nochmal mit dem Mandelkern so erklärt hast, dass man deswegen ja eigentlich dann gar nicht richtig zur Ruhe kommen kann. Ich würde da gerne nochmal drauf zurück, weil du bist ja auch Feministin, oder? Das habe ich irgendwo gelesen. Ist das der richtige Ausdruck? Darf ich das so sagen? Ja, du setzt dich ja ganz stark auch dafür ein. Du hast auch, glaube ich, ein tolles Buch geschrieben zu dem Thema Mädchen zu stärken. Das finde ich auch nochmal spannend, weil ich glaube ja auch, dass wir Frauen ganz viel auch so von der eigenen Mama oder vielleicht auch von der Oma, also auch wirklich über die ganzen Generationen hinweg viel übernehmen. Also ich zum Beispiel komme auch aus so einer ganz traditionellen Familie, in der halt auch die ganzen Frauen das gemacht haben. Also meine Mutter vom Bauernhof, mein Papa vom Bauernhof und dann war das da auch ganz normal. Die Männer haben draußen gearbeitet, die Frauen haben drinnen alles gemacht und mit den Kindern. Und was mich jetzt interessieren würde, wie lange dauert denn sowas, bis wirklich auch Väter in sowas reinwachsen können? Weil das wäre ja so unser Wunsch, oder? Dass auch die Väter sich das vielleicht auch zutrauen und da reinwachsen. Was ist denn so deine Erfahrung? Weil du arbeitest ja auch ganz viel mit Eltern.
Ja, genau. Also das Wichtige ist wirklich dieses, dass man bereit ist, das zu übernehmen. Also die Sorge und dass dafür auch Zeit da ist. Und das ist ja so ein Problem. Also so ein strukturelles Problem, ne, dass halt Väter weniger Elternzeit nehmen, ja, und selbst wenn sie Elternzeit nehmen, dann nehmen die, wird die ja oft genommen, parallel zusammen mit der Mutter und da rutscht man dann wieder in so eine klassische Verteilung rein.
Stimmt. Dann,
gerade die Patricia Camarata hat auch gerade so ein Buch geschrieben, das heißt Musterbruch, auch bei Belz gerade rausgekommen. Und da geht es um diese Rollenverteilung und wie man die halt aufbrechen kann. Ne? Und dass es sich da tatsächlich zeigt, dass es viel praktischer ist, wenn die Väter alleine Elternzeit nehmen und dann wirklich üben können, dieses Umsorgen, ne? Weil wir lernen das ja auch, ne? Windel wechseln und so, das ist ja noch nicht in uns irgendwie angelegt oder so, sondern man muss das lernen. Und wir müssen es auch lernen. Ne? Wie füttere ich mein Baby? Wie wechsle ich die Windeln? Wie kann ich es beruhigen? Und dadurch baut sich ja auch diese Bindung dann stärker auf, ne? Weil das Kind merkt, oh, ich bin hier sicher.
Ja.
Muss mich auch gut versorgen. Ne? Und dadurch.
Und der Papa strahlt auch mehr Sicherheit dann aus, oder? Genau. Wenn er die Möglichkeit bekommt. Ich hatte es erst neulich in der Beratung, dann meinte der Vater irgendwann völlig verzweifelt zu mir: Martina, ich fühle mich einfach so beobachtet von ihr. Ich fühle mich so, als könnte ich jetzt nur alles falsch machen. Obwohl sie nicht mal im Raum ist, fühle ich mich von ihr beobachtet. Und das fällt ja dann weg. Das ist dieser wertvolle Tipp von dir gerade zu sagen: die Elternzeit alleine nehmen.
Genau. Na, und das ist. Upsala, entschuldige, dass ich das hier irgendwie falsch gemacht habe. Genau, so, dass kein Ping kommt. und das ist total wichtig. Und da kann ich sagen, also bei uns so ein Beispiel, ja, bei meinem ersten Kind war das auch so, dass ich halt in Elternzeit, und wir waren beide damals schon, dass wir beide auch selbstständig gearbeitet haben teilweise, also dass ich schon Kurse gegeben habe. Und dann war mein Baby 9 Monate alt, als ich die ersten Kurse wieder gemacht habe. Und dann war halt mein Mann, ne, am Wochenende zu Hause mit Baby und kam dann so zwischendurch mal zum Stillen vorbei oder so und dann aber auch größere Pausen gemacht. Und dann hatten wir so eine Situation, ich hatte vorher extra abgepumpt, ja, so Milch abgepumpt, und das ist ja auch so anstrengend dann manchmal. Und dann kam ich nach Hause, und wir haben die Milch gar nicht gebraucht. Ich habe einfach Apfelsaftschorle gegeben und ich so.
Jetzt mal ein kurzer Schockmoment, oder?
Und dann, okay, aber ihr macht euer Ding. Na, und ich glaube, das ist halt die. Ich so, na, okay, vielleicht gießt man nicht Apfelsaftschorle so. Aber seitdem haben wir die Vereinbarung, dass, also. Der Elternteil, der halt jetzt gerade zuständig ist, macht halt sein Ding. So. Und das bewerten wir einfach nicht. Und damit sind wir gut gefahren in den letzten 15 Jahren dann.
Das ist jetzt eine lustige Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, es ist nochmal ganz spannend auch zu hören, dass anscheinend ja doch alle Paare da auch den gleichen Konflikt haben, was ja eigentlich auch zeigt, dass wir diese typischen Rollenmuster noch überwinden dürfen. Und so wie ich das jetzt rausgehört habe, schreibst du wahrscheinlich in deinem Buch auch darüber, wie wir da die innere Einstellung ändern können. Weil es ist ja, hat ja ganz viel damit zu tun, ob ich zum Beispiel als Papa bereit bin, diese Rolle anzunehmen, zum Beispiel zu sagen, ich übernehme jetzt nachts die Verantwortung, und auch ganz viel damit zu tun, ob die Mama vielleicht bereit ist, das abzugeben. Hast du denn da so ein paar Anregungen, wie man da ins Tun kommen kann? Weil das ist ja was sich so manifestiert hat im Gehirn. Was sind denn da so die ersten Schritte? Ich will jetzt nicht, dass du alles verrätst aus deinem Buch, weil natürlich ist mir wichtig, dass alle dein wertvolles Buch lesen. Vielleicht hast du so ein paar Tipps.
Ja, na, das Wichtige ist dann tatsächlich dahinter zu gucken, was leitet mich eigentlich? Also welcher Glaubenssatz und was steht da auch für ein Gefühl dahinter? Na, weil ganz oft ist das ja Angst. Gestern habe ich mit Inke Hummel darüber gesprochen, die hat ja gerade auch ein Buch geschrieben über Angst. Und dass Angst uns so sehr leitet oft. Ne? Und das sind ja gerade bei diesen Schuldgefühlen, dieses ich kann das besser, ist ja dahinter auch oft eine Angst davor, wenn man es anders macht, dann tut es dem Kind nicht gut.
Ja.
Oder auch die Angst von, wenn ich gegen diese Regel verstoße, mich alleine zu kümmern, bin ich eine schlechte Mutter in den Augen von anderen Leuten.
Ja.
Und ich glaube, dass da müssen wir ganz viel noch aufbrechen, an diesen Schuldgefühlen und Ängsten, die dahinter stehen.
Und auch so diese Erwartungshaltungen, die vielleicht auch vermeintlich von der Gesellschaft kommen, vielleicht überwinden und diese Angst dann an der einen oder anderen Stelle auch durchleben, aushalten, sie annehmen. Also da geht es ja ganz viel darum, auch mit Ängsten erstmal umgehen zu lernen. Und was ich finde ja immer, wenn jemand ganz viel Angst hat, dann hilft einfach Sicherheit. Und ich glaube auch dieses Erleben, das ein paar Mal zu beobachten, dass mein Partner das dann auch kann und vielleicht auch nachts mal, ich weiß es nicht, in einem Zimmer zu schlafen oder so und auch nachts dem Papa mal die Möglichkeit zu geben, das zu begleiten. Vielleicht sind das auch so erste Schritte.
Genau. Und ich finde, da sprichst du so einen ganz wichtigen Punkt an. Na, auch dieses, wir haben auch so ganz feste Bilder im Kopf, wie Familie schlafen muss. Mhm. Ne? So. Mhm. Also entweder die Eltern im Bett und das Kind nicht mit im Bett, das ist ja so eine ganz häufige Vorstellung, oder auch mittlerweile als wie ein Dogma zu sagen, alle müssen im Familienbett schlafen, weil das wäre das Beste. Ne? Mhm. Und sich da auch wieder von diesen Mustern zu lösen und zu sagen, nee, was ist eigentlich wirklich gut für uns? Mhm. Und es kann ja auch sein, dass man wirklich sagt, also ich kann nicht gut mit anderen Menschen in ein Bett schlafen, deswegen ist es für unsere Familie total okay, wenn beispielsweise mein Partner mit dem Kind in einem Bett schläft, ja, oder es ist anders, dass man sagt, mein Partner, der schnarcht so doll und daran können wir irgendwie nichts ändern, deswegen sollte der woanders schlafen, damit ich genug Schlaf bekomme, ja. Ne, weil oft denkt man so, nee, wir müssen zusammen schlafen, weil wir ja ein Paar sind und dann leidet die eigene Schlafqualität vielleicht unter diesem Schnarchen, mhm. Aber das ist ja so wichtig, dass gerade wir die Sorgearbeit leisten, dass wir wirklich ausgeruht sind, ja, mhm. Weil wir müssen das, um diesen Tag gut durchstehen zu können, ja, um einfühlend zu sein für die Kinder, um uns gut kümmern zu können, um diese ganzen vielen Gefühle und Bedürfnisse auszuhalten. Dafür brauchen wir wirklich Erholung. Ja. Und deswegen ist es mir so ein wichtiges Anliegen, zu sagen, Mütter, schlaft.
Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieses erfüllte Bedürfnis von Schlaf leider so ein bisschen unterbewertet wird. Also man hat ja oft so im Blick, auch jetzt merke ich auch so in den Beratungen, was vielleicht alles in der Familie vielleicht nicht so gut läuft, nur dieses Schlafbedürfnis, wie wichtig das eigentlich ist und wie kurz die Zündschnur erstmal wird, wenn man wirklich wenig geschlafen hat, das finde ich, ist manchmal gar nicht so im Bewusstsein. Und darum ist es so wertvoll, dass du in deinem Buch dann nochmal den Fokus drauf richtest. Wie ist es denn eigentlich, liebe Susanne, wenn Babys dann über ein Jahr lang ja nachts immer und immer wieder auch die Aufmerksamkeit brauchen? Das ist ja klar und das brauchen ja auch Kleinkinder dann oft noch. Was empfiehlst du denn da auch so tagsüber dann noch zu machen? Weil es gibt ja immer so diese Aussage, ja, dann leg dich halt mit deinem Baby schlafen oder mach da Mittagsschlaf. Da sagen dann viele Mütter, nee, da muss ich doch dann den Haushalt machen. Hast du dazu noch so ein paar Gedanken?
Genau, also da ist natürlich auch wieder wichtig, ne, diese Mindset-Sache. Genau. Sag, okay, muss ich wirklich den Haushalt machen oder nicht? Oder können wir halt auch sagen, wenn ich mich schon nachts mehr kümmere um das Kind als mein Partner, dann muss mein Partner tagsüber mehr Care-Arbeit übernehmen wie den Haushalt, ja, oder schauen, wie das anders geregelt werden kann. Ne, also da eben diese gerechtere Aufteilung von Dingen, ne, wenn das eben möglich ist in der Familie, dass man da mehr einen Ausgleich schafft, zu sagen, okay, dafür gehe ich nicht einkaufen, sondern auf dem Rückweg von der Arbeit gehst du immer noch im Supermarkt vorbei und kaufst ein, weil das schaffe ich nicht auch noch, ich brauche zwischendurch Ruhepausen. Mhm. Ne, oder zu sehen, gibt es extra Zeiten, wo vielleicht irgendwie mal eine Freundin oder Familie aufpassen kann, damit man mal so ein Powernap machen kann. Ja, also das, eine Schlafforscherin, mit der ich auch gesprochen habe, empfiehlt auch Powernaps halt nicht zu weit hinten am Tag. Ne? Mhm. Du hattest es letztens auch als Thema mit dem Mittagsschlaf, ne?
Ja.
Dass der auch nicht zu weit hinten am Tag sein darf.
Genau, ja, dass der Schlafdruck groß genug ist am Abend, genau. Ja.
So ist es bei uns auch, dass wir halt nicht dann zu spät einen Powernap machen am Tag, sondern dann halt eher früher.
Das noch es ist ja häufig so dieses Einschlafen auf dem Sofa oder vielleicht vom Fernseher und dann, also das kenne ich auch von mir, und dann ist es so schwer, danach in den Schlaf zu finden, weil der Powernap kurz vor dem Nachtschlaf war.
Mhm. Genau.
Ja. Ja. Du hast vorher noch eine wichtige Sache angesprochen, und zwar dieses große, also die große Bedeutung, dass Menschen erstmal lernen, gerne zu schlafen. Also ich kenne ganz viele Eltern, die zu mir in die Beratung kommen, die sagen, vor allem auch Mütter, ich komme abends nicht ins Bett. Ich gehe nicht, weil das ist meine Zeit der Selbstbestimmung, und dann ist es wieder 12 und wieder 1. Und wenn die Kinder endlich im Bett sind, will ich einfach mal ein bisschen mehr Zeit für mich haben. Das heißt, die Eltern stellen, das beobachte ich, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung über das Bedürfnis nach Schlaf. Und dann sind sie aber am Morgen todesfertig, ganz müde. Und dann steht da wie so ein kleiner Teufelskreis. Und da hast du vorher in unserem Vorgespräch so was Wertvolles gesagt, wie wichtig es ist, dass Kinder schon von Anfang an lernen, dass Schlafen was Schönes ist. Darüber schreibst du, glaube ich, auch in deinem Buch, oder?
Und auch über dieses Phänomen, was du gerade angesprochen hast. Dafür gibt es sogar einen Fachausdruck, der heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich bin in Englisch-Aussprache immer so schlecht.
Ich auch. Okay. Also ich verstehe dich auf jeden Fall.
Revenge Bedtime Procrastination. Mhm. Also dass wir prokrastinieren und nicht ins Bett gehen, sondern obwohl wir eigentlich merken, dass wir müde sind, dann so, ich habe den ganzen Tag nichts für mich, ich mache das jetzt, ich gucke jetzt noch eine Serie, ich scroll noch durch Instagram und keine Ahnung, ne? Also dass wir das Gefühl haben, dieser Selbstbestimmung und wir machen jetzt was und auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen trotzig, so nein, ich hatte schon nichts den ganzen Tag und jetzt mache ich das aber.
Das innere Kind ist dann schreit, jetzt bin ich endlich mal dran, genau.
Genau, ne? Dabei ist es ja eigentlich total unsinnig, weil eigentlich brauchen wir halt wirklich Schlaf. Ne, und da, das ist so ein Phänomen, das gibt es also bei Eltern eben, aber auch sonst, weil unser Alltag so voll ist und wir zu wenig Ruhepausen haben, wo wir uns wirklich mal was Gutes tun, ne, zwischendurch. Und deswegen ist es so wichtig, diese Pausen strukturiert in den Tag einzubinden, ja, und wirklich dann sich bewusst Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich trinke jetzt bewusst morgens einen Tee oder einen Kaffee und mach eine Pause und mach dabei nicht noch was anderes. Ne? Das ist ja auch sowas, dass wir dann hier und dann machen wir schnell noch eine E-Mail beantworten oder eine SMS schreiben oder Handwerkertermine ausmachen oder sowas. Ne? Ja. Sondern bewusst was für mich und sich auch das selber sagen, so dieses, ich mache jetzt was für mich. Und es können mehrere kleine Sachen am Tag sein und die müssen nicht super sein, riesig sein oder so, sondern halt sich selber dieses Gefühl zu geben, ich habe eine Pause und ich kümmere mich jetzt mal so um mich.
Oh ja, das ist gerade, da gibt es eine Wohltat dazu zu hören, Susanne. Bei mir ist es ja so, ich bin zum Beispiel jemand, der gerne auch Ordnung macht und gerne aufräumt. Und bei mir hat sich ganz viel verändert darüber, dass ich, wenn ich die Sachen zum Beispiel mache, also gesetzt im Falle, ich telefoniere, ich mache manchmal auch Calls und mache dann zum Beispiel währenddessen die Wäsche, dann ist es total entspannend für mich, weil ich manchmal die Bewegung brauche, um zu entspannen, weil das viele Eltern sagen zu mir immer, ich kann so schwer nichts tun. Und das ist zum Beispiel für mich eine wertvolle Strategie, doch etwas zu machen, mich zu bewegen, weil man sitzt ja auch viel oder hat manchmal auch wenig Bewegung und darüber auch in so eine Achtsamkeit zu kommen. Und dieses Nichtstun aushalten ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und du hast gerade noch gesagt, die Ruhe fehlt. Und deswegen findet man abends nicht in wahrscheinlich diese Körperempfindung, dass man müde ist, wenn man so überreizt ist, nehme ich an, weil das Gehirn ja so reizüberflutet ist und erstmal eigentlich Reize abgebaut werden müssten. Dazu hatten wir vorher auch kurz schon gesprochen, weil auch die Medien spielen da ja eine große Rolle. Und nicht nur die Kinder konsumieren viele Medien, sondern auch wir. Ja, viele sind ja im Homeoffice oder arbeiten viel am Computer oder sind viel bei Instagram, was auch immer. Unsere Welt ist halt einfach inzwischen digital und analog zugleich. Was ist denn da so deine Erfahrung jetzt gewesen, auch als du recherchiert hast für das Buch?
Genau, das ist total ein wichtiger Punkt. Ne? Und ich verstehe auch dieses, dass man sich dann abends so hinsetzt und nochmal Instagram alles durchguckt und so. Ja. Weil es ja so viel ist, was man aufnehmen kann und Inspiration und so. Aber ich habe ganz am Anfang, hatte ich mir schon ein paar ExpertInnen ausgesucht, mit denen ich sprechen will für das Buch und darunter eine Schlafforscherin aus der Schweiz und einen Schlafforscher hier aus Deutschland. Mhm. Habe dann, ich glaube, das erste Interview tatsächlich mit dem Hans-Günther Wees gehabt. Der ist Schlafforscher und hat auch eigene Bücher geschrieben. Eins heißt Die schlaflose Gesellschaft habe mit ihm genau, weil in diesem Buch, das habe ich vorher gelesen, Schlaflose Gesellschaft, schreibt er auch über Medien und über Medienkonsum von uns Erwachsenen und auch Kindern und Jugendlichen und den Auswirkungen auf Schlaf. Ja? Und deswegen habe ich genau mit ihm darüber gesprochen, dieses Interview ist dann halt auch mit im Buch drin.
Oh, wie spannend.
Genau, und er sagt nämlich tatsächlich, also er würde Medienkonsum gar nicht irgendwie verteufeln oder so, das ist okay. Aber abends müssen wir da halt wirklich drauf gucken, weil da halt einfach verschiedene Wirkungen auftreten, ne? Also auch, die uns eben nicht abschalten lassen und die uns aufregen. Und dann kommen wir schwerer in den Schlaf, ne? Also gerade wenn wir sowas anschauen, ne, bei Instagram oder TikTok, man kann ja nicht bestimmen, was da in den Reels uns gezeigt wird, ne? Und dann sind es vielleicht Sachen, die uns doch aufwühlen. Ja, oder selbst wenn wir nur in einem Kanal gucken, nachschauen, den wir sonst auch gucken, aber vielleicht ist da irgendein Aufregerthema und das wühlt uns dann wieder auf, aber wir sollen ja abends wirklich zur Ruhe kommen. Mhm. Ne? Oder genauso wie Chat-Nachrichten oder SMS. Ne? Auch bei Jugendlichen ist das ja so ein Thema, was schwierig ist, weil die haben ja den ganzen Tag über schon so wenig Zeit. Ne? Die sind so viel eingebunden in der Schule und so und mit Hausaufgaben. Dann wollen sie abends wenigstens das machen, mit ihren Freundinnen sich austauschen und was alles erlebt wurde. Ne? Aber das ist dann wieder aufregend. Und die haben ja sowieso schon, dass sie erst später schlafen durch die Hormonveränderung in der Teenagerzeit. Und das zieht es dann noch so ein bisschen hinaus. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dann Familienregeln zu finden, die für alle gelten. Ne? Und das war, da war ich so voll die Spaßbremse, nachdem ich mit Herrn Wes gesprochen hatte, habe ich nochmal gesagt, okay, komm, lass uns mal in der Familie auch nochmal darüber sprechen und Regeln festlegen, wirklich für uns alle, und die gelten für die Kinder, aber eben auch für uns Erwachsenen.
Und was sind das für Regeln?
Das kommt hier von. Es tut mir total leid, dass
es hier... Alles gut, ich höre gar nicht so viel. Ich finde das immer, also bei mir klingelt auch grundsätzlich eigentlich in jeder Podcast-Folge jemand an der Haustür. Oder es fällt irgendwie ganz laut ein Hund, irgendwie gehört das dazu.
Ein eines Kind ist heute zu Hause und schickt, ich habe gesagt, ich mache jetzt eine Podcast-Aufnahme und jetzt schickt es mir SMS vom Nebenzimmer.
Ja, es ist Austausch, braucht wohl Austausch. Genau.
Also dafür sind Medien dann immer praktisch, aber tatsächlich, ach, jetzt habe ich den Faden.
Die Regeln am Abend, ja, was ihr da besprochen habt, als die Spaßbremse war, so bin ich jetzt gespannt.
Was ich gesagt habe, Kinder, es ist wirklich wichtig, dass die Medien abends, bevor ihr ins Bett geht, mindestens eine Stunde vorher wegkommen. Ja, und wir haben dann nochmal geguckt, weil die natürlich übers Handy dann auch Hörspiele gehört haben und so, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir ein anderes Medium benutzen, was eben nicht auch noch so benutzt werden, nicht sozial noch benutzt wird, sondern dann nur dafür da ist, dass ihr da euer Hörspiel abends noch abhören könnt. Mhm. Genauso wie nochmal drauf geschaut haben, okay, bei den Sachen, die da sind, dass sie vom Bett aus nicht auf die Uhrzeit gucken, ja, dass wenn sie nachts aufwachen, halt es nicht dazu führt, dass sie dann abgelenkt werden von der Uhrzeit, sondern dass sie dann halt einfach weiter schlafen können, wenn es dunkel ist noch, ne, und nicht denken, oh, jetzt muss ich ja in der Stunde schon aufwachen, lohnt es sich jetzt überhaupt noch und sowas alles, ne? Sondern halt solche, also so einfach so, ich finde, man kann da auch so ein positives Wort einfach für haben, für so Hygiene, ja, Schlafhygiene, entwickeln dafür. Und natürlich sind Medien in unserem Alltag, aber die sind noch recht neu im Vergleich unserer Menschheitsgeschichte. Mhm. Ja, und deswegen ist das etwas, wo wir auch noch lernen müssen, damit gut und gesund umzugehen. Ja, und
ja, sowohl Eltern als auch Kinder, glaube ich. Auch ja, diese ganzen Auswirkungen mehr und mehr jetzt auch untersucht sind. Und du hast gerade das Wichtigste angesprochen mit den Hörspielen. Also auch das, also ich bin ja auch Fan davon, dann am Abend vielleicht eher ein Hörspiel zu hören. Und auch diesen sozialen Druck hast du gerade angesprochen. Also es erlebt selbst ich, wenn ich am Abend dann das Gefühl habe, oh, ich habe noch 10 unbeantwortete Nachrichten. Und dann hat ja auch oft in so eine Nachricht zur Folge, dass wieder ein To-Do darüber entsteht. Ja, also das kennt ja auch jede Mama. Dann schreibe ich da zurück und dann weiß ich, oh, dann muss ich morgen das machen. Und schon bin ich eigentlich wieder aus dieser Entspannung raus. Deswegen finde ich zum Beispiel auch ganz wertvoll zu sagen, es gibt eine Stunde am Tag oder ein Zeitfenster, wo ich mir bewusst diese Nachrichten vornehme und dann vielleicht gesammelt beantworte oder so. Das kann vielleicht dann auch eine Strategie sein, um dann nicht abends im Bett zu liegen und zu denken, oh, das muss ich noch und jenes muss ich noch, um da vielleicht auch leichter reinzufinden. Weil oft, das erzählen mir auch Mamas ganz häufig, wacht man ja nachts auf und denkt, oh, das habe ich vergessen oder das muss ich morgen noch machen. So dieser Mental Load, der da dann auch mit reinspielt. Ja. Dass man da vielleicht nochmal Strategien findet, oder?
Genau. Mental Load ist tatsächlich auch so ein ganz großes Problem, weshalb Frauen und Mütter eben auch mehr unter Schlafstörungen leiden. Ja, da habe ich mit einer Schlafforscherin drüber gesprochen. Und dass wir halt, wie du es genau eben beschrieben hast, wir wachen auf und denken, ich muss ja noch eine Matschhose bestellen für den Kindergarten oder so. Ne?
Ja, und dann, Schuhe sind zu eng. Ja, noch Schuhe kaufen.
Und, die U-Untersuchung schon wieder vergessen, jetzt kriege ich bald wieder die Post und so. Na, also, und das ist so viel. Und da dann eben zu sehen, okay, kann man da an der Ursache was ändern? Also können wir Mental Load besser verteilen in der Familie? Oder auch solche Regeln zu finden, zu sagen, also oder Rituale zu finden. Abends schreibe ich mir nochmal, bevor ich schlafen gehe, kurze Zeit vorher, auf, was in meinem Kopf ist, woran ich noch denken muss. Mhm. Ja, oder über den Tag. Na, dass wir das nicht mehr alles immer im Kopf mit uns rumtragen, sondern halt ein Notizbuch oder Kalender haben und immer gleich aufschreiben. Ich glaube, es gibt in der Psychologie dafür diesen Begriff von Second Brain.
Ja.
Ein Second Brain erschaffen, ne, indem man sich Sachen einfach so aufschreibt.
Ja, also für mich ist das, ohne das würde ich, glaube ich, nicht zurechtkommen. Ich könnte, glaube ich, nicht schlafen. Also ich habe wirklich immer meinen Plan für den nächsten Tag, wo die Schritte draufstehen, was ich mache, weil ansonsten habe ich ständig das Gefühl, irgendwas Wichtiges zu vergessen. Und ich denke mir immer, mit jedem Kind, das dazukommt, habe ich ja nochmal 1000 Pläne im Kopf. Darum ist es, glaube ich, ganz entscheidend, um sich auch zu entlasten. Ich finde nochmal den Punkt spannend, dahin zu spüren, dass Schlafen etwas Schönes ist. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf zurückkommen, da ins Fühlen zu kommen. Du hast es ja vorher schon angedeutet, dass dafür die Achtsamkeit wichtig ist, die Ruhe und die Entspannung, um überhaupt erstmal reinzukommen ins Fühlen. Und ich habe neulich, habe ich es gemerkt, ich bin wieder umgestiegen auf Lesen vor dem Einschlafen. Und es ist echt, also ich muss es zugeben, weil ich liebe Serien schauen, es ist einfach ein riesiger Unterschied, ob ich vor dem Schlafen lese oder ob ich vor dem Schlafen Serie schaue. Und ich glaube, auch da immer mal wieder hinzuführen und dann auch ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, ja, es ist einfach so, wenn ich lese, ist meine Schlafqualität besser. Und dann hat es ja auch viel mit Eigenverantwortung zu tun und dann diesen Weg zu gehen, der mir und meinem Körper besser tut. Ich weiß nicht, gibt es da noch weitere Tipps, um mehr ins Spüren zu kommen, gerade wenn man das vielleicht selbst als Kind nicht gelernt hat und Schlaf eher als was Schlechtes oder vielleicht als Strafe empfunden hat?
Ja, das ist ja das Problem, dass wir da einfach in dieser Elterngeneration noch sehr viel negative Assoziationen, sind wir schon wieder beim Mindset, ne, ja, haben zum Thema Schlaf und dass wir gar nicht dieses Gefühl haben von, ich mache es mir richtig schön. Ne, und da dann tatsächlich nochmal zu gucken, was tut mir am Ende des Tages eigentlich wirklich gut? Was verbinde ich mit diesem Gefühl von, ich mache es mir wirklich richtig schön? Ja, also was brauche ich? Und vielleicht ist es halt wirklich was zu lesen. Ja, oder ich habe irgendein Pflegeritual, was ich gerne mag. Ja, oder ich massiere mich wenigstens abends nochmal ausstreichend mit irgendeinem Körperöl oder mit irgendwas, ja.
Also ich Füße eincreme zum Beispiel, das mache ich abends immer auf dem Sofa, dass ich die Füße eincreme und dann mich da unter eine Decke packe oder so, ja, genau, das, um auch zum Körper zu kommen.
Genau, also es hat so ganz viel mit diesem Gefühl zu tun oder mit diesem Bedürfnis eigentlich, ich kümmere mich auch um mich und da sind wir so ein bisschen abgeschnitten davon, von diesem, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich selber? Was tut mir richtig gut? Mhm. Ja, das ist ja wirklich etwas, was gerade auch viele Mütter eben nicht haben, wo sie halt wieder mehr ins Spüren kommen können und sich das dann auch ja erlauben zu dürfen. Ne? Also wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt etwas, was wirklich für mich richtig gut ist und ich darf das abends, ich habe jetzt noch eine Stunde,
ja,
das Kind ist eingeschlafen, ich habe jetzt noch eine Stunde und da darf ich mir alles geben, was ich jetzt brauche.
Mhm. Ja, das ist eine ganz wunderbare Vorstellung. Ich glaube auch, dass wir das den Kindern dann automatisch vorleben und dann transportieren, dass Schlaf oder auch Ausruhen, Ruhe finden, was Schönes ist. Also auch da, glaube ich, können wir ganz viel machen, um die Kinder zu unterstützen, dass sie Schlaf als was Schönes empfinden. Also auch dieses so jetzt Schlafenszeit, jetzt musst du ins Bett. Da entsteht ja auch schon ganz viel Schlafdruck, was ja nicht dazu führt, dass Kinder gerne ins Bett gehen, sondern auch da vielleicht dann ein Kind, das hatten wir jetzt neulich in der Beratung, der Kleine ist jetzt in die Schule gekommen und er ist abends einfach immer so schlecht eingeschlafen. Und dann habe ich mit der Mama vereinbart, dass er vielleicht einfach nur ein bisschen länger wach bleiben darf, bis er selber spürt, dass der Körper müde wird und dann vielleicht in der Zeit was Ruhiges macht und noch was Schönes für sich macht. Und jetzt spürt er irgendwie, dass er müde wird und geht viel, viel lieber schlafen und schafft es eben auch schneller alleine in den Schlaf zu finden. Und ich glaube, auch da diesen Druck rauszunehmen, hilft den Kindern und dann ist Schlafen vielleicht was ganz Angenehmes und was das dem Körper gut tut.
Genau, ich habe mit Nadine Rosser, die macht immer die Illustration für meine Bücher, haben wir einen kleinen Fragebogen entwickelt, der im Buch ist. Um beim Kind abzufragen, was brauchst du eigentlich? Und das kann ja auch ein Ritual sein, mit größeren Kindern zu sagen, so, du kannst dir jetzt hier so dein Nestchen machen. Überlegen nochmal, was brauchst du heute, damit es so richtig gemütlich ist? Und vielleicht sind das irgendwelche Kuscheltiere oder Decken oder was zum Riechen, ne? Irgendwie eine Duftlampe oder eine kleine Lampe so als Licht anmachen oder eine Lichterkette. Ne? Also so dieses Gefühl bei den Kindern dafür zu wecken, was brauchst du jetzt? Ja, was tut dir jetzt gut? Und ich glaube, das so zu verinnerlichen, also als Kind und dann immer mittragen zu können durch diese Jahre, was brauche ich jetzt eigentlich, was tut mir jetzt gut? Ich glaube, das ist etwas, was Kinder wirklich so bereichern kann.
Ja, und ich glaube auch Kinder sind dafür noch so empfänglich. Die machen da ja auch so gerne mit. Und dann auch diese Vorstellung, so eine kuschelige Schlafheimat zu haben, wo ich mich dann am Abend da wohlfühlen kann, ist für die Kleinen auch so wertvoll. Deswegen, ich unterteile auch gerne ja immer die Abendroutine und die Bettroutine, weil ich immer sage, es ist so schön, auch in dem Zimmer dann, wo die Kinder schlafen, da schon so diesen kuscheligen Ort zu haben, wo die Kinder auch wissen, da ist auf jeden Fall die Zeit, wo ich mich ausruhe und wohlfühle und das so zu gestalten, das mit dem Fragebogen finde ich ganz wertvoll. Das kann dann mit den Kindern gemeinsam gemacht werden, oder?
Ja, das
ist für jedes Alter, Susanne, oder?
Ja. Also ne, wenn die größer sind, können sie es selber aufschreiben, weil da gibt es dann so ein Feld, was brauchst du und auch was brauchst du morgens? Ne, das ist ja auch etwas, was brauchst du eigentlich, um gut in den Tag zu starten? Ne, also auch das kann halt ein Duft sein oder gekitzelt werden oder liebe Worte. Ne, und dann gibt es immer noch so ein Feld, was anderes und da können dann die Kinder reinmalen oder reinschreiben, was brauche ich eigentlich? Und dann den Eltern sagen, ich brauche morgens oder abends brauche ich das.
Ach, wie wertvoll. Das heißt, es wurde auch für die Kinder.
Es ist auch, ich habe es da, es sind auch zwei so Fantasiereisen, die habe ich aufgenommen als Audiodatei, auch für Kinder. Zum Schlafen gehen. Die eine ist so, dass die Vorstellung, dass sie sich so einen Schutzumhang haben, der Liebe und Geborgenheit schenkt und den kann man den ganzen Tag über anhaben. Ja, der fühlt sich an, wie von einem lieben Menschen umarmt zu werden. Und dann die Anregung, dass sie abends sich dann ins Bett legen und diesen Schutzumhang nochmal über die Bettdecke rüberziehen.
Schön, die will ich auch gleich machen. Die kann man sich über das Buch dann runterladen,
genau.
Oder?
Ja.
Die Reisen zum Einschlafen. Ja, ach, wie wertvoll. Wie ist dein Buch denn sonst aufgebaut? Ich glaube, wir sind alle schon ganz gespannt. Also was erwartet denn die LeserInnen?
Genau, also es gibt halt erstmal viel theoretisches Wissen zum Schlaf und warum wir alle so schlafen, wie wir schlafen, also warum das so sinnvoll ist. Und das fand ich auch super spannend, in der Recherche nochmal ganz tief da reinzugehen, wie sind eigentlich die Schlafstadien von Babys und Kindern aufgebaut und dann zu sehen, dass das so, also manchmal, ich bin so immer dann so überrascht davon, wie schlau diese Entwicklung von Kindern aufgebaut.
Ja, das bin ich auch regelmäßig. Ich sage immer, wenn ich noch mein Studium hätte, ich würde auf jeden Fall Neurobiologie oder Medizin oder so studieren, weil ich das so spannend finde.
Genau, ja, und da denke ich immer so, wow, also wie krass, Kinder sind so toll, ja, und das ist so sinnvoll, wie die sich entwickeln, ne? Und das sehen wir beim Schlaf auch, dass der Schlaf genau passt zu dem, wie wie das Gehirn Lernleistungen strukturiert, ne? Und dass die ja am Anfang diese ganzen, also alles ist neu, die ganze Welt ist neu. Und das strömt auf sie ein und das müssen sie verarbeiten. Und deswegen sind diese vielen kleinen Schlafhäppchen einfach da, damit sie was Neues und dann erstmal wieder so. Ne? Und wie sich das halt über die Jahre hinweg so entwickelt. Also das ist alles da drin, warum sie so schlafen, wie sie schlafen, warum es sinnvoll ist und warum wir Erwachsenen auch so schlafen, wie wir schlafen und warum es wirklich wichtig ist, dass wir schlafen. Ne? Aber wozu das führt, wenn wir zu wenig schlafen, also zu wenig Feinfühligkeit, mehr Unfälle, ne? Und dass es auch gefährlich ist, weil wenn wir Auto fahren, ne? Also dieser Sekundenschlaf ist ja echt ein Problem, wenn wir auf die Unfallstatistiken gucken.
Ja, oder auch im Straßenverkehr, wenn man die Statistiken sich anschaut, ja, das ist ganz wichtig.
Mhm. Ne? Also das ist da alles mit drin und dann, das ist der erste Teil, der zweite Teil ist das Mindset, in Bezug auf Kinderschlaf einmal nochmal zu gucken, okay, welche Ängste stehen bei mir eigentlich dahinter? Warum ist das wichtig, das nochmal zu hinterfragen? Ja, auch so, ob Kinder, wie lange Kinder nachts was zu essen brauchen, ne, und sowas. Und eben das eigene Mindset in Bezug auf meinen Schlaf als erwachsene Person, sich das zu gönnen, was wir besprochen haben. Und dann im dritten Teil ist Schlafentwicklungsprobleme über die gesamte Zeit, also Babyzeit, was kommt da, wenn die erkältet sind, wenn die Zähne bekommen, was kann da helfen, dann Kleinkindzeit, Schulzeit und Teenagerzeit, ne? Auch da nochmal drauf zu gucken, was stört eigentlich manchmal Schlaf, wenn Kinder ja in der Schule schwierige Phasen haben oder wenn ein Familienmitglied stirbt. Und dann bei Teenagern nochmal, ne, total Spaß daran, sich drauf zu gucken, auf eben diese Mediensache mit dem Interview mit dem Hans-Günther Wes. Mhm. Eben auch, was hat eigentlich der Schlafmangel hervorgerufen, auch dass die so früh in der Schule sein müssen, Teenager, mit Cola und Energy Drinks zu tun. Mhm. Ja, was ja auch ein Riesenthema ist, wo man auch nochmal drauf gucken muss, ne, und da diesen Zusammenhang zu verstehen. Ja, dass die Kinder total, also nicht Kinder, sondern ja Jugendliche, total unausgeschlafen in der Schule sind oder müssen, weil sie so früh aufstehen müssen, da aber unter einem extremen Leistungsdruck stehen. Und deswegen dann halt Cola und Energy Drinks, um das überhaupt auszuhalten. Und nachmittags, wenn sie dann endlich Zeit haben, eigentlich sind sie müde, aber sie wollen ja irgendwann Zeit haben mit ihren Sozialkontakten, weil das ist eigentlich das krass Wichtige in dieser Zeit. Ne?
Die Peer Group, die Zugehörigkeit, ja.
Ja. Und die wollen dann nicht nachmittags sich hinlegen und ausruhen, sondern die wollen ja, ne, und da diese ganzen Zusammenhänge nochmal anzugucken, was macht dieser Schlafmangel und diese ungesunden Zeiten, die wir den Jugendlichen aufdrücken, eigentlich insgesamt mit denen? Ja, und wie ungesund ist das eigentlich?
Und also, was ist eine Kompensationsstrategie auch? Und vielleicht, wie kann man da auch aussteigen, um die Jugendlichen auch zu unterstützen, ohne jetzt wahnsinnigen Druck aufzubauen? Ja. Genau. Und was ich ja auch so wertvoll finde, wahrscheinlich schreibst du darüber auch ganz viel, nochmal gemeinsam mit den Kindern auch nachzuspüren, wie fühlt sich denn mein Körper an, wenn ich ausgeschlafen bin? Ja, da auch nochmal hinzugehen und zu sagen, schau mal, jetzt hast du ausgeschlafen. Und also man ist ja wie ein anderer Mensch, finde ich.
Ja. Ja, also es macht ja so viel mit, wie wir die Welt wahrnehmen, wenn wir ausgeschlafen sind. Und das ist wirklich, ja, wirklich wichtig, da so ein gutes Gefühl anzulegen.
Ja, und ich glaube, das schaffst du mit deinem Buch. Das ist ja ganz großartig, auch dass du alle Altersphasen mit berücksichtigst. Das heißt, es ist einfach ein sehr umfassendes Buch und wahrscheinlich, egal in welcher Elternphase Eltern gerade stecken, ist das Buch empfehlenswert, oder? Weil für jeden was dabei ist.
Genau, also es geht wirklich einmal rundherum und auch dann zum Schluss, ne, wenn die Kinder aus dem Haus sind sozusagen oder wenn die eben wenn man eigentlich nachts nicht mehr gestört werden würde, ne, dann aber im Kopf auch wieder dieser Mental Load, ach, und kommt die jetzt sicher nach Hause und wer weiß, was der wieder macht. So, also auch das nochmal zu berücksichtigen und da auch nochmal zu reflektieren, wie finde ich dazu guten Schlaf und ja, lass los.
Na, okay, das heißt, du hilfst auch nochmal, egal in welcher Elternphase man gerade ist, loszulassen, auch diese Sicherheit zu spüren, damit man selber schlafen kann, weil Schlaf so viel Sicherheit braucht.
Ja, ja,
genau. Das stimmt, weil die Sorgen sind ja in jeder Elternphase anders. Da hast du vollkommen recht. Ich sehe im Hintergrund irgendwas stehen. Ist das denn das Buch, Susanne?
Genau, das ist der Aufsteller. Wir sind ja vor kurzer Zeit erst umgezogen und ich habe immer noch keine neuen Praxisräumlichkeiten. Die werden gerade erst renoviert.
Aha.
Deswegen steht der Aufsteller jetzt hier noch bei mir im Wohnzimmer, also das mein Büro ist. Genau, und so sieht das aus dann, das Schlafbuch.
Und hast du das Buch schon in den Händen oder wird es erst gerade noch gedruckt?
Ich habe es, warte.
Weil für alle, die das Video schauen, wir sind natürlich gespannt.
Ja, es ist schon angekommen.
Was für ein schönes Titelbild.
Genau, das ist das Bild dazu. Zuerst sollte die Person lange Haare haben und dann haben wir so ein bisschen diskutiert, das ist ja immer so ein bisschen schwierig bei den Coverentwürfen. Also nee, aber ich finde es nicht gut, wenn da wieder nur gezeigt wird, dass die Mama zuständig ist und deswegen haben wir kurze Haare gemacht, dass es halt beides sein könnte.
Ja.
Und Familie eben auch unterschiedlich aussehen kann. Na, und natürlich ist es auch ein ganz wichtiges Thema, sind auch Einelternfamilien, also Alleinerziehende im Buch, weil die natürlich ja nochmal unter besonderen Schwierigkeiten manchmal stehen und da auch nochmal ein paar andere Impulse brauchen, wenn da eben nicht jemand ist, der nachts mit übernehmen kann.
Genau, oder vielleicht auch Mütter, die unter der Woche einfach alleinerziehend sind, ja, oder wenn die Väter auch vielleicht beruflich unterwegs sind oder ob das vielleicht andersrum ist, wie wertvoll. Okay, dein Buch erscheint wann genau?
Dann am 6.3.
Am 6. März. Das dürfen sich jetzt alle HörerInnen merken. Ich werde natürlich auch den Link zum Buch direkt in die Shownotes packen. Vielleicht kann man jetzt schon vorbestellen, oder?
Ja.
Genau. Also ab dem 6. März ist es ganz wichtig auch, weil ihr wisst ja, dass dieses Buch mehr in die Sichtbarkeit kommt, wenn gerade in dieser Anfangszeit oder das Buch auch besonders oft verkauft wird. Das heißt, alle, die hier draußen Susanne Mira-Fans sind, unbedingt ab dem 6.3. fleißig das Buch kaufen, weil wertvoll ist es so oder so und in dieser Zeit unterstützt ihr Susanne am allermeisten, oder? Das sind dann, glaube ich, 2 Wochen oder 3.
Genau, ja. Und also mein Wunsch ist ja einfach, weil ich sehe ja immer noch, jedes Kind kann schlafen lernen, sehr oft in Bücherläden, in Bibliotheken. Und dass wir tatsächlich nicht nur mit meinem Buch, sondern auch mit den von anderen, die über bedürfnisorientiertes Schlafen schreiben, dass wir das einfach mehr und mehr aus den Regalen verdrängen und da mehr eine gute Schlafkultur einfach entwickeln können für alle.
Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Beitrag, Susanne. Und danke, dass du heute zu Gast warst. Es war so ein wertvolles Gespräch mit dir. Ich habe auch viel gelernt und den englischen Begriff habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Ich werde mir ihn nochmal anhören.
Ja, ich kann es dir ja nochmal schicken. Ich danke dir auch sehr. Es war super schön. Ich glaube, wir hätten einfach noch ewig weiterreden können.
Das glaube ich auch. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald mal wieder mit vielleicht einem ganz anderen Buch. Auf jeden Fall geht es ja heute erstmal um das wichtige Schlafbuch. Und es gibt natürlich alle Links von dir, auch zu deinem Instagram Profil, zu deinem wertvollen Blog Geborgen wachsen und zu deinen ganzen Angeboten. Das stellen wir alles in die Shownotes und natürlich ganz oben steht der Link zum Buch. Ab dem 6. März am besten in den Buchladen gehen oder bestellen über den Link. Danke, dass du da warst, Susanne.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Noch bis Donnerstag, den 14.3., hast du die Möglichkeit, auf meine Warteliste für die Bindungsinsel zu kommen und dir darüber einen exklusiven Rabatt für die Bindungsinsel zu sichern. Auf der Bindungsinsel begleite ich zahlreiche Eltern, die bedürfnisorientiert erziehen möchten, wöchentlich über Trainingseinheiten, über regelmäßige Bindungsinsel-Sprechstunden und Live-Q&As mit mir. Sei gerne mit dabei und sichere dir über die Warteliste einen Rabatt. Den Link für die Warteliste findest du in der Bio und mehr Informationen zur Bindungsinsel natürlich auch.